Alright, Leon, willkommen zurück.
Ja.
Teil 2. Wir haben uns nicht bewegt, wir haben nur einen Schnitt gemacht. Ja. Wir haben gesagt, wir reden zuerst über deine Strategie, Bitcoin als Investment, Bitcoin als Immobilien. Und du hast es schon angedeutet, deine Familiengeschichte, dein jüdischer Background, deine Story mit dem Computerspiel, wie du bei Bitcoin gelandet bist vor 10 Jahren. Und wir haben auch im privaten Gespräch schon oft darüber geredet, dass Bitcoin einen auch stark verändert. Wie hat Bitcoin dich denn verändert?
Bitcoin hat mich extrem verändert. Ich würde nicht sagen, dass ich heute ein anderer Mensch bin, aber mein Mindset hat sich total geändert. Ich muss sagen, dass ich als Jugendlicher nicht besonders optimistisch in die Zukunft geguckt habe. Das hat persönliche Beweggründe gehabt. Aber vor allen Dingen war es auch die späten Jahre in der Schule. Also ich war nie besonders gut in der Schule. Ich bin sogar durch Mathe und Englisch fast durchgefallen, habe dann aber trotzdem Financial Economics in England studiert, aber irgendwie hat es dann doch geklappt.
Heute schreibst du auch auf Englisch, oder?
Heute schreibe ich auch auf Englisch.
Und schreibst doch mal über Mathe.
Schreibe auch über Mathe, genau. Aber so mit 16, 17, 18 hatte ich Zukunftsängste. Mir haben die Lehrer immer gesagt, so wie du dich benimmst, wird aus dir nichts. Du solltest dein Verhalten ändern. Und dann kam ja noch 2008 der Crash. Und ich habe 2010 mein Abi gemacht. Und ich erinnere mich noch sehr gut an unseren Klassenlehrer, der sich dann beim Abi vor uns gestellt hat und gesagt hat, hey Leute, das System ist kaputt. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ihr einen Job finden sollt. Und dann, ein Jahr später, habe ich Bitcoin kennengelernt. Und Bitcoin hat mir erlaubt, mich komplett auf meine persönliche Entwicklung zu konzentrieren und alles andere, was ich nicht kontrollieren kann, auszublenden. Das war 2012, also es waren tatsächlich 2 Jahre später, habe ich Bitcoin kennengelernt. Damals haben Leute das aus verschiedenen Gründen benutzt. Ich habe in England studiert, in Bath. Und 2013 habe ich in Bristol gelebt. Das ist so eine halbe Stunde von Bath entfernt. Und da gab es so eine Währung, die nannte sich Bristol Pound. Mhm. Das war eine lokale Währung. Die haben Leute genutzt, um sich in Stokes Croft, das ist so eine Straße und Gegend, wo es viele so Independent Stores gibt, miteinander zu bezahlen. Inspiriert waren die von Bitcoin, aber die haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie so was Eigenes. Und dann bin ich ganz tief in verschiedenste alternative Währungssysteme und so weiter eingestiegen, habe aber irgendwann gemerkt, eigentlich geht es nur um Bitcoin. 2015 habe ich dann meine Masterarbeit über Bitcoin geschrieben. Bitcoin and Monetary Alternative, Its Value and Application an der University of Glasgow auf Englisch. Und das waren so 3 Monate, die haben mich stark beeinflusst. Ich hatte von einem Freund Selbstbeobachtungen, das Buch von Marc Aurel, dem römischen Kaiser, bekommen. Und dieses Buch hat er viel auch auf Reisen und in so Feldlagern geschrieben, wo er mit schwierigen Situationen zu kämpfen hatte. Und
man muss vielleicht dazu sagen, dass Marc Aurel, also sozusagen einer der Urstoiker von dem, was wir heute, das waren seine Tagebücher. Die hat er nicht für die Öffentlichkeit geschrieben.
Genau, das waren wirklich seine persönlichen Gedanken. Und als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, Buch zu lesen, das war kurz bevor ich meine Masterarbeit schreiben sollte und ich habe ein Thema gesucht. Und Bitcoin hat sich intuitiv richtig angefühlt. Aber dann bin ich zu meinem Professor gegangen, habe gesagt, ich möchte über Bitcoin schreiben. Hat er gesagt, das ist ein Scam, Ponzi-Scheme, darüber darfst du nicht schreiben. Dann habe ich mir ein anderes Thema ausgesucht. Dann habe ich wieder Marc Aurel gelesen und habe gesagt, du kannst gewisse Dinge nicht beeinflussen, aber gewisse Dinge kannst du beeinflussen. Konzentriere dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich machen, damit ich diese Arbeit schreiben darf? Dann habe ich in die Regulatorik der Uni geschaut und gesehen, was muss eine Arbeit bewerkstelligen, damit sie geschrieben werden darf. Dann habe ich einen offenen Brief geschrieben, habe den abgegeben. Dann kam der Professor auf mich zu und hat gesagt, ehrlich gesagt, gut argumentiert, du darfst über Bitcoin schreiben. Und dann folgten 3 Monate, in denen ich meine Masterarbeit über Bitcoin geschrieben habe. Ich habe mich explizit mit dem Effekt, den Bitcoin auf Afrika haben kann, auseinandergesetzt. Also das war ein Fokus. Einmal ging es um die individuelle Freiheit an sich, habe viel Mises gelesen und Rothbard. Und der zweite Teil meiner Arbeit war der Remittance-Markt, also der internationale Zahlungsverkehr. Mhm. Wie kann Bitcoin Menschen in Subsahara-Afrika, Südamerika, so wie es jetzt ja auch gerade passiert, erlauben, Geld an ihre Liebsten zu schicken in der Heimat und Vermögen aufzubauen? Das war so Fokus meiner Arbeit. Und während ich meine Arbeit geschrieben habe, gab es aber natürlich keinen Zuspruch von den Menschen um mich herum. Und Marc Aurel und die Selbstbeobachtung, die haben mir geholfen, einfach so auf meinem Weg zu bleiben. Und bis heute würde ich sagen, dass mich das sehr beeinflusst hat. Und auch die letzten 3 Jahre waren nicht besonders einfach, weil auch dieser Switch von der Projektentwicklung zu Bitcoin, dieser mentale Switch, war mit gewissen persönlichen Brüchen oder stand mit gewissen persönlichen Brüchen in Zusammenhang. Einige Leute um mich herum, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dachten vielleicht, dass ich denen den Rücken kehre. Und dann musste ich mir da auch wieder ein paar Monate nehmen, mich komplett in das Thema reinlesen. Und als Michael Saylor dann angefangen hat zu sagen, Bitcoin ist Digital Property, dann habe ich gesagt, Bitcoin ist Digital Real Estate, weil die Immobilie ist ein Wertspeicher ohne Sicherheit. Das ist Bitcoin aber besser. Also wieso kombiniere ich nicht die Projektentwicklung und Bitcoin? Vor 3 Jahren wollte ich mit der Projektentwicklung komplett aufhören. Da stand ich wieder an so einem kleinen Tiefpunkt, mental zumindest. Und auch im Bear Market 2018, 2019, wo ich viele Fehler davor im Bullmarkt gemacht habe, hatte ich auch wieder so einen Tiefpunkt. Das heißt, diese Volatilität von Bitcoin, mal geht's, läuft's gut, mal läuft's richtig schlecht, hat meiner Persönlichkeit extrem gut getan, weil Bitcoin ist ein Ego-Killer. Also 2017 dachte ich, ich bin der größte Kerl der Welt. Ich hab's doch schon vor 2 Jahren gesagt, jetzt kommt die Hyper-Bitcoinization. Dann kam der Bullmarkt, dann gab's eine Ohrfeige an mich, setz dich mal wieder auf dein Po und guck dir die Realität an. Und das passiert über die Zeit immer mal wieder. Natürlich habe ich heute gelernt, damit ganz anders umzugehen, aber es hat einen extrem positiven Effekt auf meine Persönlichkeit, weil ich Verantwortung übernehmen musste. Und in dem heutigen Wirtschaftssystem und auch in dem Schulsystem wird einem ja nicht beigebracht, Verantwortung zu übernehmen, insbesondere in der Schule. In der Schule musste ich nie Verantwortung übernehmen, sondern ich musste eigentlich das tun, was von mir gewollt war. Mhm. Und das hat mir nie in den Kragen gepasst. Ich hatte immer so ein bisschen so ein Problem mit Autorität.
Ja. Tell me about it. Ich war in der Schule genauso und mein Sohn ist auch so. Und das Ding ist halt auch, im Gegenteil, es wird dir in der Schule ja die Eigenverantwortung abtrainiert, weil wenn du die Eigenverantwortung übernimmst, dann wirst du ja auch, dann hinterfragst du auch. Mhm. Und hinterfragen ist nicht gefragt in einem Schulsystem. Das kommt dann erst später. Ich glaube, dass das Internet da extrem hilfreich ist und Bitcoin ist da auch extrem hilfreich, aber ich bin, was den Marco Ren und die Stoiker betrifft, bin ich ja noch ein Anfänger verglichen mit dir. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code Was Bitcoin bringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/wasbitcoinbringt. Merkst du das bei anderen auch? Also bei anderen Bitcoinern siehst du, dass es sie irgendwie, ohne dass sie, weil es gibt ja viele Stoiker, die Bücher nie gelesen haben, also die einfach von Haus aus sich denken, naja, wozu soll ich mir den Kopf zerbrechen bei etwas, das ich nicht ändern kann. Ja? Aber merkst du, dass das bei anderen im Bitcoin-Space auch sich bemerkbar macht, dass sie sich wirklich verändern durch Bitcoin? Du kennst ja auch viele Bitcoiner schon lange.
Ja, also im Positiven und im Negativen. Manche können mit diesem Ego-Killer Bitcoin nicht umgehen und die fliegen dann auch wieder raus. Das sind dann auch langfristig keine Bitcoiner mehr. Aber diejenigen, die ich kenne, die lange dabei sind, die haben eine Ruhe gefunden. Diesen Optimismus. Ne? Ich weiß, Geld ist Arbeitsspeicher. Wie kriege ich Geld? Indem ich produktiv bin, eine Dienstleistung oder was auch immer an den Markt bringe. Ich erhalte Geld und das Geld speichere ich. Geld ist Arbeitsspeicher. In einem inflationären System, in dem Geld an Wert verliert, verliere ich Zeit, weil ich Zeit verwende, um zu arbeiten. Bei Bitcoin ist es genau andersrum. Bitcoin gibt mir Zeit. Und Bitcoin erlaubt mir, optimistischer an die Zukunft zu gucken und auch im Moment zu leben. Ich sehe das auch hier, keine Kritik, jeder ist wirklich auf seiner individuellen Reise. Aber ich sehe das trotzdem bei vielen und ich habe das auch bei mir gesehen, die in dieser Projektentwicklung, Immobilieninvestment, Startup-Welt, Venture Capital drin sind, die sagen immer, in 3 Jahren verkaufe ich die Firma und dann habe ich meine Ruhe. Oder ich gründe ein Unternehmen, um das dann zu verkaufen, dann habe ich meine Ruhe. Man verliert, man lebt immer in der Zukunft. Ja? Weil man so eine ganz kurze Zeitpräferenz entwickelt. Und Bitcoin erlaubt es einem, eine lange Zeitpräferenz zu entwickeln und im Moment zu leben. Hm.
Das hast du gerade gesagt, dass diese Ruhe, also eine Ruhe, du hast gesagt, die Bitcoiner haben eine Ruhe gefunden. Ich meine, das ist ja tatsächlich der ultimative Preis im Leben, glaube ich. Also wenn du mit einer gewissen Ruhe durchs Leben gehen kannst, ja, und dafür braucht es Parameter. Mhm. Ich zum Beispiel, seitdem ich selbstständig bin und meine eigene Zeit besser selbst einteilen kann, habe auch viel mehr Ruhe, weil mir keinen Chef habe, der mich anrufen kann und sagen kann, ja, warum ist das nicht fertig, hier, da, ja. Mhm. Und das ist ja auch die größte Freiheit eigentlich, seine Zeit selbst einteilen zu können. Selbst Marco Aurel konnte das wahrscheinlich nicht, ja. Wenn du Kaiser bist, da ist nichts mit freier Zeiteinteilung. Aber diese Ruhe ist ganz entscheidend und was mir persönlich am meisten Freude bereitet, ist gar nicht so sehr, also ich habe jetzt da Bitcoin, bla bla bla, mhm. sondern dass ich weiß, ich arbeite und ich kann das dann abspeichern, weil mir macht ja die Arbeit große Freude. Also mhm. ich habe ja nichts gegen Arbeit, das ist super Arbeit, aber es macht halt Arbeit nur, wenn du nur arbeiten gehst, damit du dann am nächsten Monat wieder bei Null anfängst, das ist halt nicht gut.
Ja? Richtig, genau. Und Gesellschaften, die Werte nicht speichern können, können sich auch nicht weiterentwickeln. Also die Zivilisation, die Werte am effektivsten speichern können, sind die, die sich am schnellsten entwickeln. Und Bitcoin erlaubt uns also als menschliche Zivilisation, Werte zu speichern und uns dann auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Wenn ich nenne das so diesen Flow-State. Also durch Bitcoin bin ich in diesen Flow-State reingekommen. Ist natürlich jetzt nicht so, dass jeder Tag irgendwie in diesem Flow-State drin ist. Was meine ich mit Flow-State? Mit Flow-State meine ich stehe morgens auf, ich habe keine Angst vor der Zukunft und ich widme mich den Dingen, die mir gut tun, die mir Spaß machen und in denen ich gut bin. Jeder ist gut in irgendwas. Auch über Bitcoin bin ich erst an das Schreiben gekommen, weil ich auf einmal mehr Zeit hatte. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Das Schreiben ist für mich meine Ausdrucksweise. Das ist sowas, wie wenn ich mit Künstlern spreche und die sprechen darüber, wie die Kunst sie fühlen lässt, so lässt mich das Schreiben fühlen. Also es gibt mir so einen Zustand des Wohlfühlens. Und auch da hat mich Bitcoin herangetragen. Bitcoin erlaubt uns unsere Bestimmung auf dieser Erde. Wir haben allen Grund, egal ob wir sind hier aus einem bestimmten Grund. Und unsere Bestimmung zu erfüllen können wir nur, wenn wir eine gewisse Ruhe haben. Und die bringt Bitcoin ins Leben.
Manchmal möchte ich, meine Aufgabe ist ja, Fragen zu stellen und manchmal möchte ich einfach nur Ja sagen. Ja? Ruhe und auch dieses im Moment leben. Also ich bin jemand, der das ganz, ganz schwer konnte. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit, gerade nach der Schule so, meiner jungen Erwachsenen. Ich war ähnlich wie du. Ich war auch nicht gut drauf. Bei mir war es 9-11. Mhm. Also ich bin mit der Schule fertig und die Welt steht dir offen. Zack, 9-11. Ja? Mhm. Und die Welt steht dir nicht offen. Der Flugverkehr wird eingestellt und überall ist Panik vor Terrorismus und
die Welt geht unter.
Die Welt geht unter und das war ja auch kurz davor, war die Dotcom-Blase, also auch der Wirtschaft ging es nicht gut. Und dann gab es Irakkrieg hier, da. Wie gehst du, um jetzt im Moment zu sein, das bedeutet ja auch, dass man sich weniger beschäftigt eigentlich mit den Weltgeschehnissen. Wie gehst du damit um? Konsumierst du Nachrichten?
Eigentlich nicht. Also natürlich, ich interessiere mich vor allen Dingen für makroökonomische, geopolitische, wirtschaftliche Zusammenhänge. Also jetzt nicht, dass ich mich mit nichts beschäftige. Ja. Aber zum Beispiel an einem Tag wie heute, ich habe morgens nicht aufs Handy geguckt, ich versuche eigentlich morgens zu meditieren. Es gibt gewisse Dinge, die wissen wir schon. Wir müssen nur auf uns selber vertrauen. Beispielsweise Bitcoin. Als ich Bitcoin kennengelernt habe, war für mich ganz klar, Leon, du wirst dein Leben dieser Technologie widmen. Aber es hat Jahre gebraucht, bis ich diese Manipulation, die ich in der Schule erfahren habe, loslassen konnte und mich wirklich auf mich hören konnte. Mir persönlich hilft sehr die Meditation am Morgen, das Lesen von Stoikern, das Lesen der österreichischen Schule. Wenn ich zum Beispiel jemanden wie Mises oder Hayek am Morgen lese, dann höre ich, bin ich so wertfrei und observiere einfach nur. Das finde ich, das mag ich so an Mises. Mises bewertet Dinge gar nicht. Er sagt ja, die Praxeologie ist eine Wissenschaft des Normativen. Man guckt sich die Dinge einfach an. Und die News sind zu reißerisch. Alles wird bewertet, es wird Angst gemacht. Man will ja einfach Werbefläche verkaufen. Und ich versuche mich dem Ganzen zu entziehen. Also ich fokussiere mich sehr auf mich, auf das Innere. Ich lese sehr viel, ich schreibe sehr viel und versuche mich mit dem Weltgeschehen eigentlich nicht so intensiv zu beschäftigen, auch mit dem Bitcoin-Preis. Im Moment beschäftige ich mich mehr damit, als ich gerne würde, aufgrund dieser Strategien, die ich entwickle für unser bestehendes Immobiliengeschäft. Da muss ich schon so ein bisschen drauf achten, wie wir den DCA und so weiter organisieren. Aber ich versuche mich zum Beispiel mit dem Bitcoin-Preis auch nicht zu beschäftigen. Also ich gucke nicht auf den Preis, wenn ich Bitcoin kaufe.
Meistens, die meisten, mich eingeschlossen, haben die meiste Zeit dann gekauft, wenn es gerade teuer war. Da hat man auch kurz auf den Preis geguckt. Aber
Hauptsache, man hat gekauft.
Hauptsache, man hat gekauft. Nein, also das ist auch gar nicht der Punkt. Aber also für mich sind die Charts, es fängt dann damit an, dass es vollkommen absurd ist, dass irgendwie hunderttausende junge Menschen permanent auf TradingView starren, ja, und dann fangen an mit Shitcoins und so, also das haben wir alle gemacht, hast du wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist ja nicht gut, also dieses, das ist ja eigentlich Fiat zum Extremen, dieses Herumspekulieren, da geht es dir nicht gut, oder? Ist dir da gut gegangen?
Nein, der Lernprozess war wichtig,
ja.
Aber da ging es mir nicht gut. Aber auch das zu verstehen, hey, mir geht es gerade nicht gut, wieso geht es mir nicht gut, deswegen, ich muss vielleicht was ändern. Dieser Lernprozess ist ja schon enorm wichtig, ne? Und wenn du ein paar Jahre Bitcoin hast, und parallel, so war das bei mir, ich habe ETFs gekauft, sicher auch ein bisschen Shitcoin-Trading gemacht natürlich, in Aktien investiert, überlegt, wie man sich Immobilien kauft, wie man die finanziert. Und da habe ich gemerkt, ich habe stundenlang damit verbracht, und meine Bitcoin im Cold Storage haben alles outperformed. Und dieser Effekt, der hat mir geholfen zu sagen, ETFs verkaufen, Geld in Bitcoin. Bitcoin ist ja eigentlich ein ETF auf die Produktivität aller, die Bitcoin nutzen und Werte in Bitcoin speichern. Und das sind immer mehr und vor allen Dingen sind es die innovativsten Menschen der Welt. Das heißt, ich möchte keinen ETF kaufen, der an einem Markt gekoppelt ist, an einer Währung. Ich möchte Bitcoin kaufen, das ist ein ETF auf den globalen Einfallsreichtum. Dann guckt man sich Gold an und sagt, Gold macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Aufgrund der fehlenden Mobilität von Gold gibt es das Fiat-System ja überhaupt. Also Goldverkauf und Bitcoin. Dann meine Aktien angeguckt. Brauche ich die eigentlich alle? Muss ich mir die Earnings angucken? Das heißt nicht, dass Aktien nicht Sinn machen. Also der Vermögenswert Aktien macht, können sicherlich Sinn machen.
Ja.
Aber in diesem frühen Monetarisierungsprozess können nur ganz, ganz wenige Aktien Bitcoin schlagen. Also Aktienverkauf, Geld und Bitcoin. Dann gesagt, ich kaufe mir keine Immobilie zum Wohnen, ich wohne zur Miete, Geld in Bitcoin und auf einmal hatte ich Zeit. Und dann ist die Frage, was mache ich mit der Zeit? Da habe ich angefangen zu schreiben. Also so bin ich zum Schreiben gekommen, weil ich auf einmal mehr Zeit hatte. Und dieses Schreiben hat mir wiederum bei meiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen. Und diese Zeit, die ein Bitcoin gibt, die benutzt dann eben jeder, so wie er möchte.
Die Zeit ist wirklich ganz entscheidend. Ich als Journalist struggle ich ja echt mit diesem, mit der Einsicht, man sollte nicht dem Weltgeschehen oder der Politik oder was irgendwie nachhängen. Ja? Als Produzent struggle ich damit nicht, aber es ist eine Herausforderung, weil wenn ich jeden Tag ein Panikvideo machen würde, dann würden die Leute drauf klicken, ja, und das spricht mit ihren Angstgefühlen. Das will ich aber nicht. Also ich will hier versuchen, eine Alternative zu entwerfen. Und für mich ist also der Chart dann lustigerweise hat das dann ersetzt. Also ich kann inzwischen auf den Bitcoin-Preis gucken, ohne dazu irgendwelche Gefühle zu haben, sondern ich nehme das als Informationsquelle. So. Also oder Bitcoin, S&P, Gold, was auch immer. Wenn die sich stark in eine oder andere Richtung bewegen, dann gibt es etwas, das meine Aufmerksamkeit vielleicht verdient hat. So, deswegen, aber wenn Bitcoin 0,13% an einem Tag sich bewegt, so wie die letzten Wochen und Monate teilweise, dann weiß ich, okay, heute ist wieder mal nichts passiert. Mhm. Ja, und ich bemühe mich dann auch nicht nur, weil ich Zeit oder weil ich muss, irgendwie ein Video zu produzieren. Deswegen bin ich so happy über das Format Podcast auch, weil ein Gespräch gibt mir immer was und kann auch immer was geben, unabhängig von irgendwelchen Ereignissen, die gerade an dem Tag passiert sind. Weil das eben auch, und wir werden ja dazu erzogen, dass wir ständig alle einmal pro Stunde laufen Radionachrichten. Und dann gibt es einmal täglich die Zeitung. Und ich komme ja aus der Welt.
Ja. Ja?
Und ich habe auch bei der Zeitung gearbeitet und deswegen festgestellt, dass ich eben mich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren konnte, weil jeden Tag was Neues war, inklusive Bitcoin. Also in der Zeit, wo ich mich eigentlich mit Bitcoin hätte beschäftigen sollen und wo ich auch die Zeit hatte, also beruflich mich damit beschäftigen hätte können, war halt Shitcoin-Zeit. Dann musstest du dann über ICOs schreiben und über Blockchain und Bananen auf der Blockchain und das Grundbuch auf der Blockchain, was auch immer. Mhm. Also deswegen Für mich ist das gerade jetzt eine entscheidende Phase, zu sagen, nein, ich möchte eigentlich weg von diesem tagesaktuellen Irrsinn.
Ja, das kann ich gut verstehen, das kann ich gut nachvollziehen. Ist ja bei mir ähnlich gewesen. Also zum Beispiel, ich habe mir früher jeden Tag den Euribor und alle Zinssätze angeguckt, ja, und morgens mal, ich muss dies wissen, das wissen. Da wirst du ja verrückt. Also du kommst nie zur Ruhe, du kommst eigentlich nie zur Ruhe. Und deswegen mache ich Menschen auch keinen Vorwurf. Ich schicke ja meine Artikel dann auch an Familie und Freunde, die mir wichtig sind, weil ich einfach möchte, dass diese von Bitcoin profitieren. Und viele gucken sich es gar nicht an. Das nehme ich denen aber nicht übel, weil die sind so busy, die haben so wenig Zeit. Und das System ist ja darauf ausgelegt, dass wir gar nicht lernen, uns zu fokussieren. Und dadurch wird nicht verstanden, dass Bitcoin das Wesentliche ist, auf das man sich eigentlich fokussieren müsste. Und Bitcoin ist Geld generell, ist Arbeitsspeicher. Das heißt, umso mehr und vor allen Dingen ist Bitcoin ein Energienetzwerk. Also buchstäblich, Bitcoin ist Energy Money. Umso mehr wir uns auf uns selber fokussieren können, umso mehr Energie wir aufbringen können, umso mehr Energie haben wir, die in Bitcoin gespeichert werden können. Deswegen ist der Fokus auf einen selber und der Erfolg in Bitcoin, aber Erfolg ist das falsche Wort. Im Englischen gibt es ja dieses Wort Flourishing. Mhm. Das finde ich passt besser. Eng miteinander verbunden. Wenn wir lernen, uns auf uns selber zu konzentrieren und einmal kurz alles auszublenden, dann haben wir die Zeit, uns auf Bitcoin zu konzentrieren. Und wenn wir dann Bitcoin halten und Bitcoin im Wert steigt, haben wir wieder mehr Zeit. Also Bitcoin und der eigene Fokus, das ist so eine Wechselwirkung. Und das hört ja auch nicht auf. Also wenn ich jetzt von einer geringen Zeitpräferenz spreche, dann stimmt das natürlich, aber ich bin natürlich immer noch sehr motiviert, viel zu schreiben, viel zu lesen. Insbesondere, ich komme gar nicht den Podcast hinterher, die ich so jeden Tag hören möchte. Also Bitcoin-Podcast insbesondere, gibt so viele interessante Themen. Aber auch
das hier ist der Beste.
Das hier ist, also ich höre sehr gerne deinen Podcast, das auf jeden Fall.
Danke. Es war jetzt nicht Fishing für Kompliments, ich wollte nur Propaganda betreiben.
Ja, das soll ja auch gegönnt. Und dass man da auch einfach mal sagt, hey, ich gehe einfach mal in die Natur 3 Tage.
Ja.
Und mache einfach mal gar nichts.
Gar nichts machen ist überhaupt das Schwierigste. Ja. Darüber reden die Stoiker auch. Also das kann ja, das ist was für absolute Profis. Aber in die Natur gehen, also absolut, ja. Das ist schon, ist mir auch aufgefallen, wie hilfreich das schon ist. Ja, einfach weil du weniger Einfluss hast, Sensorik und so. Das ist etwas, was ich übrigens auch bei Kindern sieht man das auch. Die werden in der Natur plötzlich auch ruhiger und dadurch, dass sie sich weniger unter Kontrolle haben, kannst du es besser beobachten. Während zum Beispiel, wenn du sie 2 Stunden vor den Fernseher setzt, keine gute Idee.
Ja, ja,
kannst du machen, aber ja, du wirst die Konsequenzen ernten.
Definitiv. Ja. Also mir haben wirklich Wanderungen sehr geholfen, Bitcoin zu verstehen. Weil auch diese Idee, dass Staat und Geld, also die Etatisten, diese Idee, Staat und Geld gehören miteinander zusammen. Ja. Das ist ja, wenn man einmal sich mit, also ich war in Südamerika, Machu Picchu, habe mich auch viel mit den Inkas und so weiter beschäftigt. Gold, Geld gab es immer schon. Es gab immer schon zivilrechtliche Institution und man hat sich immer schon organisiert, aber Geld und Staat gehört auf keinen Fall zusammen. Geld ist ein Produkt, das natürlich dem Markt heraus entsprungen ist, der Tauschwirtschaft. Ne? Dieses wirklich einfach Wandern über die Geschichte von Geld zu lernen, die Geschichte von verschiedenen Kulturen, die hat mir sehr geholfen, das, was ich in der Schule anerzogen bekommen habe, zu verlernen. Wir müssen ja erstmal verlernen, was wir gelernt haben, um uns Bitcoin zu öffnen.
Du hast gesagt, Bitcoin und Zeit, also Bitcoin gibt einem eigentlich Zeit dann auch, nicht nur, weil man monetär abgesichert sei, das mag, wenn man lange genug dabei ist, der Fall sein, aber vor allem auch, weil man irgendwie die Sicherheit hat, ja, also wenn ich mehr Zeit mit Fokus verbringe, dann mache ich auch bessere Arbeit, dann kann ich auch mehr Geld verdienen. Mhm. Das darf man ja nicht unterschätzen, dass man das nur viel... Nur hustlen heißt noch lange nicht, dass du erfolgreich bist. Mhm. Ja, das ist es nicht. Und Gigi hat ja auch geschrieben, Bitcoin ist Zeit, aber Gigi hat nicht geschrieben darüber, dass Bitcoin dir einem Zeit gibt, also dass dir quasi, wenn du Bitcoin hast, hast du mehr Zeit. Mhm. Aber es stimmt. In dem Fall stimmt es irgendwo.
Ja, definitiv. Definitiv. In einem System, in dem Geld immer stärker an Wert verliert, muss ich immer mehr arbeiten. Ich habe immer weniger Zeit, ich kann mir immer weniger leisten. Und das macht etwas mit den Menschen. Die Leute bekommen Angst vor der Zukunft. Und du siehst es ja auch in Gesellschaften. Hyperinflation bedeutet meistens Krieg. Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg. Libanon, im Moment, da gibt es, es ist kein Bürgerkrieg, aber da gibt es viele Auseinandersetzungen. In Venezuela, die Gesellschaft ist total zerfallen. Also der Zerfall einer Währung geht immer einher mit dem Zerfall einer Gesellschaft. Und ich bin gespannt, wie sich das in El Salvador entwickeln wird und auch Länder, die Bitcoin adaptieren, da ist es dann vielleicht genau andersrum, dass eine starke, disinflationäre Währung, die zu Deflation führt, eine Gesellschaft lebenswerter macht.
Dafür müssen die Menschen es adoptieren.
Dafür müssen
das die Land Menschen alleine, es adoptieren. Wenn die Regierung alleine sagt, dass sie wird jetzt adoptiert, das reicht noch
Nein.
nicht.
Nein, der Bitcoin ist ja auch eine Grassroots-Bewegung. Das kann man von oben nach unten sowieso nicht aufdoktrinieren. Aber du hast mich ja auch gefragt, wie sehe ich das bei anderen Bitcoin? Und ich kann das bei anderen Bitcoinern sehen. Über die Zeit werden die gelassener. Für die einen kommt auf einmal eine Familie in Frage, eine Beziehung und was auch in welcher Form auch immer. Hobbys bekommen eine andere Bedeutung und dass man hat wirklich ein schöneres Leben. Also man ist wirklich lebensfroher. Wenn ich jetzt auf eine Party gehe, wo 90% der Menschen keine Bitcoin haben, die Leute sprechen mich natürlich an, sagen, hey, du kennst dich auch mit Bitcoin aus und so weiter. Und die fragen mich eigentlich immer aus einer Verzweiflung heraus. Mhm. Können sich keine Immobilien mehr leisten, können keine Werte mehr speichern, können kein Vermögen mehr aufbauen. Und Bitcoin ist diese Lösung für all diese Probleme. Aber es dauert eben, das zu verstehen.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at.
Also du hast ja auch dadurch, dass du, weil wir auch über Eigenverantwortung gesprochen haben, und das habe ich auch schon oft gemacht im Podcast, ja, viele, die in Bitcoin reinkommen, kommen eigentlich nur aus wegen der Gier. Also Bitcoin setzt ja quasi an bei dieser negativen, bei diesem negativen Effekt des Fiat Money Systems und holt die Leute dort ab, wo das Fiat Money System dich hintreibt, die Gier. So, und wenn deine Gier noch größer ist, dann gehst du gleich weiter zu Shitcoins. Okay, aber da irgendwann kommst du zurück, weil die Shitcoins verschwinden. Der Effekt, den du machst bei Bitcoin, ist, du übernimmst Verantwortung für dein Geld, literally.
Ja. Und für dich.
Und für dich, ja, aber das ist nicht das war nicht die Absicht. Also Bitcoin ist quasi der Trick, der dich dazu bringt. Ja, und bei vielen Leuten, die dann dabei bleiben, hat das diesen positiven Effekt.
Ja.
Weil sie sich, wenn du sie gefragt hättest, ja, hast du Bock, volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen oder für dein Vermögen zu übernehmen? Nein, das soll der Staat machen oder die Bank machen oder so. Aber wenn du über Bitcoin denkst, ja shit, der ist reich geworden und ich würde auch gern reich werden und wie mache ich das? Ah, ich muss das selbst machen. Ja, dann mache ich das halt.
Ja.
Und dann macht das was mit dir.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, was man merkt. Deswegen auch zum Beispiel, dass viele Bitcoiner, gerade die OGs, dann bei jeder Gelegenheit fragen, ob sie in Bitcoin zahlen können. Sie würden es gerne nutzen. Sie hätten gar kein Problem damit, es auszugeben, weil sie wissen, die Welt, in der sie leben, wird ohnehin besser, wenn Bitcoin adoptiert wird und wenn mehr Menschen Bitcoin adoptieren. Und es geht nicht darum, ob du jetzt X oder XY Bitcoin hast, ist am Ende des Tages fast irrelevant.
Total. Bitcoin ist das trojanische Pferd der Freiheit. Ne? Also Bitcoin, im Endeffekt, was ist Bitcoin? Bitcoin bedeutet Freiheit. Freiheit für das Individuum, eine freiheitliche Gesellschaft. Es bietet die Basis für eine freiheitliche Grundordnung. Ne? Aber das ist eben ein Prozess, der wird wirklich, ich glaube, das wird länger dauern, als wir uns das vorstellen, wir als Bitcoiner. Weil auch, wenn wir jetzt wieder in den Bullmarkt gehen, der Bärenmarkt wird wieder kommen und der Bärenmarkt ist auch sehr wichtig. Ne? Also aufgrund dieser Spekulationsblasen, die da dort entstehen, also FTX ist ja das beste Beispiel, das ist ja Fiat auf Steroiden.
Ja.
Und es ist auch wichtig, dass solche Marktakteure aus dem Markt gedrängt werden, beziehungsweise der Markt sich selber bereinigt. Das ist auch, wenn wir wieder zurück in die Natur gehen, So, Tiere verletzen sich, dann gehen sie in eine Höhle, erholen sich und dann gehen sie wieder auf die Jagd. Mhm. Diese Volatilität, Michael Saylor sagt ja immer, Volatility is Vitality. Ja. Und das stimmt auch, das kann man auch für das eigene Leben ganz gut so sehen. Ne? Und diese Volatilität bei Bitcoin, die dem Markt natürlich innewohnt, aber durch die Produktion von Geld sozusagen dem Markt rausgetrieben wird, weil die Volatilität immer offenbart, wie schlecht es eigentlich den Zentralbanken und den Regierungen geht. Diese Volatilität von Bitcoin führt zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung, wenn man es annimmt. Es gibt auch Menschen, die nehmen es nicht an und werden verbittert. Aber gut, denen ist auch nicht zu helfen.
Wenige. Hm. Also ich hätte auch 2013 schon Bitcoin, habe 2013 Bitcoin gekauft, aber trotzdem mit 2-3 Anläufen gebraucht, verkauft, nichts, um es zu ertragen.
Ja.
Und ich musste erst, ja, du musstest erst quasi selbst auch, irgendwann kommt der Punkt, wo du dir auch verzeihen musst, dass du nicht früher
ja.
Gemacht hast, weil du denkst dann, ja, wenn ich schon früher bei Bitcoin eingestiegen wäre, hätte ich jetzt mehr, würde es mir besser gehen, bla bla bla, mhm. Aber es gibt nur den Moment, also es gibt, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist ungewiss, es gibt nur den Moment jetzt gerade, mhm. Und wenn du das nicht, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, das zu verstehen, mhm. Aber es ist unglaublich befreiend, wenn man ja. dort mal ankommt, ja, weil das sozusagen das, die meisten Menschen gehen mit Sorgen durch die Welt, aber wenn du verstehst, dass es nur den jetzigen Moment gibt, warum machst du dir dann Sorgen, ja, weil selbst die Dinge, wo denen du weißt, dass sie morgen, übermorgen passieren werden, ja, passieren halt dann morgen, dann kannst du dich halt morgen drum kümmern.
Ja, und die Sicherheit, die einem Bitcoin gibt, wir wissen, es wird 21 Millionen Bitcoin geben. Diese Sicherheit, die habe ich in dem bestehenden System ja nicht. Ich weiß, die Zinssätze können sich von heute auf morgen verändern. Es gibt Individuen wie Christine Lagarde oder Jerome Powell. Die Arroganz erinnert mich an die so einen Sonnenkönig, der jetzt sagt, ich erzähle euch jetzt, wie es jetzt zu laufen hat. Ich als Person weiß, wie der Markt, der sich aus Millionen, Milliarden Menschen zusammenhält, verhalten wird und zu verhalten hat. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Zinsen sich entwickeln, ich weiß nicht, wie die Inflation sich entwickelt. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann komme ich zu nichts. Die Sicherheit, dass es nur 21 Millionen Bitcoin geben wird, obwohl es viele Unsicherheiten bei Bitcoin geben wird, wie wird der Bullmarkt aussehen, wie wird der Bärmarkt aussehen, wie schnell geht die Adaption. Aber diese Sicherheit ist eine Sicherheit, die kann ich auf andere Lebenslagen übertragen, da kann ich ganz anders planen. Und es ist ja auch so, was ist ein Unternehmer? Ein Unternehmer ist jemand, der die Zukunft plant. Und ich kann mit Bitcoin wesentlich besser planen, ja. Weil ich weiß, was ich habe.
Das gab es noch nie. Also eine derartige Planbarkeit gab es nie. Also es gibt Beispiele für, also eines meiner Lieblingsbeispiele ist dieser Florin oder Florint, oder ich weiß nicht, wie man ihn genau nennt, also die fiorentinische Goldmünze im, was war das? Das war schon, also keine Ahnung, 14. Jahrhundert,
ja, 15. Das 14, Jahrhundert. 15. Jahrhundert, ja.
Wo sehr, sehr lange Zeit man sich verlassen konnte auf die Stabilität, nämlich dem Goldgehalt dieser Münze aufgrund der Incentives, weil das war quasi privates Geld. Mhm. Es wurde herausgegeben vom Stadtstaaten und so, aber es war jetzt kein staatlich vorgeschriebenes Geld, sondern es war privates Geld, das auch in anderen nicht genutzt werden hätte müssen, aber sie haben es genutzt, weil natürlich man hat sich, das war der Selling Point einfach, mhm. Da hast du gesagt, na hier hast du meine Ware, was willst du, ich nehme die Münze, die ja alle anderen auch nehmen. Mhm. Ja. Eine Rolle, die heute am ehesten der Dollar spielt, wenn man sich ganz ehrlich ist, aber dieser Dollar natürlich, wissen wir, vollkommen chaotisch inflationiert wird und du dich nicht verlassen kannst, aber das ist halt immer noch der, sozusagen der Einäugige unter den Blinden. Und Bitcoin natürlich diese Funktion einnehmen wird, ganz automatisch aufgrund dessen, dass die Menschen, dass immer mehr Menschen dem, wie du es vorher schon schön gesagt hast, ja, also das mit dem, wie hast du es genannt, nicht nur ETF, also den ETF auf den
globalen Einfallsrechnung.
Das ist gut, weil die Idee einerseits sagen, Bitcoin ist ein ETF auf die wirtschaftliche Leistung der gesamten Welt, ist eine Sache, aber derzeit ist es eigentlich, du hast vollkommen recht, ist ein ETF auf die wirtschaftliche Leistung derer, die aufgrund ihrer persönlichen Historie so viel Einflussreichtum bewiesen haben, dass sie überhaupt jetzt schon Bitcoin adoptiert haben. Und wo stehen wir? Also gibt es irgendeine Möglichkeit zu sagen, wo wir stehen? Vom Zeitrahmen her? Weil sehr weit sind wir ja noch nicht gekommen.
Nein, definitiv nicht. Der Monetarisierungsprozess von Bitcoin wird mehrere Jahrzehnte dauern. Es gibt ja ich möchte mich jetzt auf keinen Preis festlegen, aber irgendwann wird Bitcoin der primäre Wertspeicher sein. Und Bitcoin kann mehrere Billiarden, mehrere hundert Billiarden an Werten speichern.
Billionen.
Billionen, Entschuldigung. Ja. Mehrere hunderte Billionen an Wert speichern. Und Jesse Myers, ehemals Krösos, hat ja diesen Newsletter Bitcoins Full Potential. Und da sagt er beispielsweise, wenn Bitcoin 200 Billionen an Wert speichert, das Bitcoin-Netzwerk ist ein Bitcoin 10 Millionen wert. Das ist der Preis für ein Bitcoin, wenn das gesamte Netzwerk 200 Billionen speichert.
Ist ein Bitcoin wie viel wert?
10 Millionen.
Millionen.
Ja. 10 Millionen der heutigen Währung. Und Fiat hat keinen Boden und Bitcoin hat auch keinen Boden nach oben. Bitcoin steigt so lange im Wert, solange die Menschheit produktiv ist. Und in dieser Übergangsphase wird so viel Fiat-Geld produziert werden, weil dieses System sich versucht, am Leben zu erhalten, dass es sich, glaube ich, schwierig vorzustellen ist, wie stark Bitcoin im Wert steigen wird. Und ich erinnere mich noch, 2019 oder 2018 war ich beim Chaos Computer Club und da hat mir das erste Mal jemand gesagt, hey, Bitcoin ist ein schwarzes Loch und das wird den ganzen monetären Aufschlag, den die Vermögenswerte im Fiat-System gebildet haben, egal ob es Kunst, Immobilien oder Staatsanleihen sind, aufsaugen. Und das, was du machst, die Projektentwicklung, du solltest dich mal anfangen, damit zu beschäftigen, Bitcoin bei euch im Unternehmen zu integrieren. Das hat er nicht genauso gesagt, aber so lose. Und dann hat er gesagt, der spinnt.
Ja, ja.
Also wirklich, das hat anderthalb Jahre gebraucht, bis ich das, was mir da zu mir gesagt wurde, verarbeiten konnte und dann heute sozusagen, das hat eigentlich 4 Jahre gebraucht, bis ich auch heute hier sitze und wirklich die Tragweite dieser Aussage verstanden habe. Und auch das, wenn ich heute sage, die Immobilie als primärer Wertspeicher in einem Fiat-System wird durch Bitcoin abgelöst, das ist für die Menschen unvorstellbar. Aber dann dauert es eben 4, 5 Jahre und dann sagen die Leute, das macht eigentlich schon Sinn, weil Bitcoin Praxis ist. Du musst Bitcoin erleben, du musst ein Interesse dafür entwickeln, da musst du bereuen, dass du nicht genug Bitcoin gekauft hast und dann fängst du an, richtig einzusteigen.
Hört das Bereuen jemals auf?
Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube ja. Ich glaube ja. Also ich bereue jetzt nicht, ich bin motiviert, Gas zu geben, weil ich natürlich damals nicht die Überzeugung hatte, die ich heute habe. Aber ich lebe nicht in Reue. Ich hätte nicht, also alles so wie es war eigentlich gut, sonst würde ich heute nicht hier sitzen.
Auch das ist wichtig, ja. Die Vergangenheit kannst du ohnehin nicht ändern.
Ja.
Und wie gesagt, extrem schwer zu lernen. Aber Bitcoin bringt dir das irgendwo bei, auf die harte Tour.
Ja.
Und das mit dem schwarzen Loch. Ich finde ja, schwarzes Loch ist einfacher zu verstehen. Das Bild, das ich absolut liebe, ist Element Zero. Mhm. Also quasi, wir haben ein neues Element entdeckt, das noch besser sich als Commodity Money eignet als Gold.
Ja.
Ja? Ich glaube übrigens, dass daher kommt der Gedanke auch von Michael Saylor, dass Gold das erste ist, was demonetisiert wird. Mhm. Aber da, du hast ja auch schon einen Ansatzpunkt gebracht, wo du mit Michael nicht übereinstimmst und da stimme ich mit ihm nicht überein. Würde mich deine Sichtweise noch interessieren. Ich glaube nicht, dass Gold das erste wird, was demonetisiert wird, weil Gold ja trotzdem noch eine Rolle spielt als Alternative zu Fiat Money.
Für Zentralbanken.
Für die normalen Menschen. Und einfach immer noch, selbst in 10 Jahren, noch immer viele Menschen instinktiv zuerst zu Gold greifen werden, bevor sie sich mit Bitcoin beschäftigen. Mhm. Also vielleicht irre ich mich, aber ich sehe jetzt keinen akuten Grund, sofort alles Gold in Bitcoin zu stecken. Du hast es getan, du hast es schon gesagt, aber ich sehe jetzt oder sagen wir so, wenn ich etwas neben Bitcoin halte, dann noch am ehesten Gold. Mhm. Ja? Okay. Also ich glaube nicht, aber vielleicht irre ich mich. Ja? Was meinst du? Glaubst du, dass Gold das Erste ist, das quasi abverkauft wird?
Ich glaube, ich gebe eine differenzierte Antwort, aber ich würde unterscheiden zwischen Zentralbanken und privaten Personen. Also von der Marktcap, ne, von der Marktkapitalisierung hat Bitcoin ja im letzten Bullmarkt Silber schon überholt. Als nächstes ist Gold dran. Dann ist die Frage, woher zieht sich Bitcoin die Liquidität? Also welche Vermögenswerte werden demonetarisiert? Ich glaube, für die meisten Privatpersonen ist es ja das erste Mal, dass wir die Aktienmärkte gehen runter und Gold geht nicht hoch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass Leute Bitcoin als Alternative sehen. Aber wo ich mit dir d'accord gehe, ist, dass die Zentralbanken werden anfangen, die Russen, die Chinesen, die tun das ja auch. Ich glaube, die werden die treibende Nachfrage in den nächsten 10, 20 Jahren für Gold schaffen, weil Zentralbanken anfangen werden, Gold zu kaufen. Aber die Amerikaner beispielsweise können das nicht, weil damit würden sie die Chinesen und den Russen in die Hände spielen. Also möglicherweise werden die Amerikaner, möglicherweise, wer weiß, auch Bitcoin adaptieren. Ich persönlich würde Gold nicht halten. Wenn ich, also das Gold, was wir erhalten haben, liquidiert und rein in Bitcoin. Im Oktober 2009 hatte Bitcoin den ersten Marktpreis. Hätte man damals 1 Euro in Bitcoin gesteckt, wäre der heute 25.000 Euro wert. Hätte man 1 Euro in Gold gesteckt, wäre der heute 1,60 wert. Das heißt also, seitdem es Bitcoin gibt, macht Gold als Wertspeicher überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und deswegen würde ich persönlich einfach gar kein Gold mehr halten, weil natürlich wird es so sein, dass viele Zentralbanken Gold nutzen werden, um ihre Fiat-Systeme, Fiat-Währung zu deckeln. Aber das System ist ja sowieso schon durch. Das heißt, meine Frage ist, wie kann ich in dem neuen System mich gut aufstellen? Und das kann ich mit Bitcoin. Und deswegen persönlich brauche ich jetzt kein Gold.
Okay.
Und auch eine Sache zu Gold, auch aus einem ethischen Grund. Also die Produktion von Gold ist natürlich so eine Sache, aber Gold ist extrem einfach zu manipulieren. Der Goldmarkt ist ja auch stark manipuliert. Es gibt ETFs, ETCs und Papergold, und Gold wird nie den Preis erreichen, den es eigentlich erreichen kann. Und der Bitcoin-Markt ist schwieriger zu manipulieren.
Absolut. Glaubst du, also das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich es wird ja viel darüber geredet, wie schlecht Bitcoin-Mining für die Umwelt sei. Mhm. Ja? Wenn man sich ansieht, Gold-Mining, dann ist einem klar, dass diese Aufregung über Bitcoin-Mining ist pure Heuchelei. Ja? Also warum regst du dich jetzt nicht über Gold-Mining auf? Ja? Das macht keinen Sinn. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass in Bitcoin-Minen keine Kindersklaven arbeiten. Ja? Aber glaubst du, dass zum Beispiel, weil wir auch davon reden, also Aktien als Wertspeicher, es gibt zwei große Unternehmen, die Aktien als Wertspeicher zu ihrem Kern gemacht haben. Es gibt viele Unternehmen, aber zwei ganz große sind BlackRock und Vanguard, und ich habe auch großen Respekt vor Jack Bogle und Index Investing grundsätzlich. Glaubst du, dass ein Larry Fink das bewusst verstanden hat, dass er sieht, okay, dieses Bitcoin-Ding, das bedroht quasi unser Geschäftsmodell, und wenn das schon stattfindet, dann findet das besser unter unserem Dach statt, damit das Geld nur umgeschichtet wird? Oder glaubst du, dass er einfach nur eine neue Gelegenheit sieht, um noch einen Fonds aufzumachen, und nicht versteht, dass jetzt sozusagen die Aktien als Wertspeicher langsam abgelöst werden?
Mich hat Jack Bogle, ich beantworte gleich deine Frage, aber mich hat Jack Bogle auch sehr beeinflusst, insbesondere in meinem Studium. Beeindruckender Mensch, beeindruckender Mann, hat mir auch erlaubt, die Vorteile von Bitcoin gegenüber ETFs zu verstehen und gegenüber jeder Art des Sparens, weil Bitcoin die effektivste Art und Weise ist zu sparen. Ich glaube, dass Larry Fink, er spricht ja auch oft von Krypto, also er differenziert nicht so sehr zwischen Bitcoin und Krypto, zumindest in den Dingen, die ich gesehen habe. Oft spricht er von Krypto, teilweise spricht er auch nur von Bitcoin. Da hat er vielleicht auch noch eine persönliche Reise, die er durchlaufen muss, aber ich glaube schon, dass er es verstanden hat. Also ein Mensch wie Larry Fink überlegt sich dreimal, was er sagt, bevor er etwas sagt. Und deswegen glaube ich, er hat das verstanden. Und BlackRock profitiert ja von diesem ETF-Boom. Also ungefähr 10 Billiarden Euro sind in Gold gespeichert. Bis 12, ne, je nachdem. 10 bis 12 ungefähr in Gold.
Ja, je nach dem Kurs.
Je nach dem Kurs. Und bei ETF sind es 8 bis 10 Billiarden, je nach Kurs. Also es wird fast so viel Wert in ETFs gespeichert wie in Gold. ETFs sind also extrem bedeutend als Sparinstrument heute im Fiat-System geworden. Also
es gibt ja mehr ETFs, als es Aktien gibt.
Okay, interessant.
Ja, weil die das ist vollkommen Schwachsinn. Ja. Also bei ETFs hast du ja auch einen ähnlichen Wildwuchs wie bei Krypto. Ne? Mhm. Also in Wahrheit, wie viele ETFs braucht die Welt? 3. Also ein MSCI World, einen FTSE All World und einen S&P 500, um die klassische Index-Investing-Strategie zu fahren. Ja? Mhm. Die anderen 20.000 Biotech und was auch immer braucht kein Mensch.
Ja.
Aber die Nachfrage gibt es trotzdem, weil du kannst höhere Dings verlangen und die Leute wollen irgendwelche Investment-Strategien fahren. ich glaube, dass Larry Fink einfach, also ich habe mich mal beschäftigt mit der, da gibt es einen super Podcast zur Entstehung des ersten Gold-ETFs. Und der erste Gold-ETF kam ja nicht von BlackRock, sondern von State Street. Und die haben auch, die haben lange da kämpfen müssen, weil das natürlich ein neues Produkt war, das so noch nicht gegeben hat. Und das hat aber den Goldmarkt, also ab 2004, ganz massiv geöffnet für den klassischen Fiat-Investor, der niemals rausgehen würde, sich eine Goldmünze kaufen. Und da ist natürlich jetzt viel Hoffnung der Bitcoin-Leute dabei, dass dasselbe mit dem ETF passieren wird. Und das, ich glaube auch, dass dasselbe passieren wird. Das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass Larry Fink keinen Bock hat, wieder nur die Nummer 2 zu sein.
Ja.
Darum geht's.
Ja, nein, definitiv. Das zeugt auch von einer gewissen, ich würde das jetzt nicht persönliche Größe nennen, aber zumindest so, auch er wurde gehumbelt. Ja. Vor ein paar Jahren hat er sich noch anders ausgedrückt, als er über Bitcoin gesprochen hat.
Es gab dieses legendäre Interview, das ich habe es gepostet damals, aber es hat nicht viele Leute interessiert. Es hat damals auch nicht viele. Es gab einen Zoom-Call mit Larry Fink und Mark Carney. Mark Carney ist so einer von diesen Sonnengöttern aus der Notenbankwelt. Der war zuerst Bank of Canada-Chef und dann Bank of England-Chef oder umgekehrt, I don't know. Aber so ein Typ halt, ja. Und dann sitzt und Larry Fink, und ich habe Larry Fink auch mal in Wien getroffen, 2018 habe ich mit ihm ein Interview gemacht, da hat er nur, also nichts Gutes über Bitcoin zu sagen gehabt. Und da hat er auch gesagt, also niemals wird BlackRock einen Bitcoin-ETF machen. Ja. Und dann 2020, während der Pandemie, sitzt er also da mit Mark Carney und plötzlich redet er über Bitcoin. Und sagt, ja, und wir haben uns das, also wir hatten da letztens einen Artikel auf der Website und meine Internet-Guys haben mir gesagt, ja, unsere Server wären fast zusammengebrochen, weil die Leute so ein Interesse haben. Und da hast du gesehen, okay, da hat es Klick gemacht. Und dann sagt er, Mark Carney, diesem Sonnengott aus der Dings, ja, also wenn dieses Bitcoin-Ding sich so weiterentwickelt, dann wird das auch für den Dollar eine Herausforderung. Ja. Und dann musst du auf Mark Carneys Gesicht schauen. Nicht, weil er das nicht weiß oder nicht wahrhaben will, aber wenn einer wie Larry Fink das sagt, dann kann er das nicht leicht zur Seite schieben. Ja. Und da war für mich klar, dass also BlackRock in diese Richtung vielleicht mal was tun wird. Dass sie es jetzt tun, ist schon beeindruckend. Ob das jetzt genehmigt wird oder nicht, müssen wir noch abwarten. Vielleicht ist es schon genehmigt, während wir diesen Podcast machen. Vielleicht wird es auch erst genehmigt am Ende des nächsten Bullmarkts. Dann ist das Signal eigentlich für den Abverkauf. I don't know. Mhm.
Ja, Bitcoin wird die Vermögensverwaltung natürlich auf den Kopf stellen. Also heute, die Vermögensverwaltung ist sicherlich noch sinnvoll. Aber die Entscheidungen, die dort getroffen werden, soll ich jetzt das Kapital in einen ETF, eine Staatsanleihe, eine Aktie allokieren? Kannst einfach sagen, nur noch in Bitcoin. Jeder Vermögenswert muss sich in seiner Wertspeicherfunktion mit Bitcoin messen.
Ja, yeah. Das ist auch das, was ich versucht habe, während dem letzten Bullmarkt den ganzen NFT-Bros zu erklären. Also, okay, das ist ein digitaler Vermögenswert. I get it, okay, ja. Aber das muss ich mit Bitcoin messen. Wo ist der Sinn? Also wenn ich schon keinen Sinn darin sehe, so wie du, Gold zu kaufen oder Immobilien zu kaufen, dann kann ich ja keinen Sinn darin sehen, irgendwelche Bildchen zu kaufen. Aber ja, das werden wir werden noch den nächsten Unsinn im nächsten Bullrun auch erwähnen. Leon, vielen Dank für deine Zeit. Was ist deine letzte Message, nicht letzte, was ist deine Abschiedsmessage an die Bitcoinerinnen und Bitcoiner?
Stay humble and stack sats.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.